Okay, so ich heiße Andrew Schofield. Ich habe leider keine alte Hardware auszustellen, aber ich habe relativ früh mit der Computerprogrammierung angefangen. Ich habe gedacht, ich könnte erzählen über meine Erfahrungen. Das war eigentlich meine erste Erfahrung mit Computers und auch meine erste Stelle, eigentlich ein Projekt bei meiner ersten Stelle nach dem Studium. Ja, das war die Einführung vom Programm, aber ich habe gehört, dass es kein Programm gegeben hat. So. Ja. Ja, das ist eine Zusammenfassung eigentlich. Okay, so das Projekt war eigentlich, wie gesagt, gerade nach meinem Studium, ich habe an meine erste Stelle ausgesucht. Ich habe als Elektroingenieur studiert, überhaupt nichts Computertechnik, keine Software, gar nichts. Damals hat es nur wenig Kurse gegeben sogar. Und rein zufällig bin ich in die Computerprogrammierung gekommen. Ich habe angefangen bei einem staatlichen Forschungsinstitut in England als meine erste Stelle. Und das erste Projekt war eben, die Kohlenbergwerke zu automatisieren. Das Ziel war, dass kein Mensch unterirdisch arbeiten sollte, weil das ist gefährlich und unangenehm. Und das Motto war wirklich, in 10 Jahren muss niemand unterirdisch arbeiten. Und das ist tatsächlich passiert, aber nicht genau auf dem gewünschten Weg. So ein bisschen daneben gelaufen. So ein kleiner Teil von diesem riesigen Projekt natürlich, wo ich involviert war, war die Kohlemenge auf einem Förderband zu messen. Klingt einfach, ist nicht so einfach. War aber sehr wichtig, weil im Untergrund gibt es viele Orte, wo man die Kohle abbaut. Und es hat Förderbände und dann Silos untergrund und auch auf der Oberfläche. Und man muss diese Förderbände schalten und richtig und die genau Kohlenmenge wissen. Auch manchmal geht etwas schief und dann gibt es ein leeres Förderband, das muss man erkennen können. Der Unterschied zwischen Stein und Kohle muss man wissen, weil man nicht zu. Idealerweise sollte man das ganz am Anfang trennen. Man kann das nachträglich noch trennen, ist relativ leicht, aber kostet Geld natürlich. Und Ziel war etwas, das sehr wartungsarm wäre und idealerweise nicht mechanisch, so berührungslose Sensoren. Und unser Projekt war, verschiedene Technologien zu vergleichen und dann mit einer Antwort zu kommen natürlich. Ein bisschen Geschichte, das ist eine Karte von England, das ich weiß. Gerade während meines Studiums hat es eine politische Bewegung gegeben in England, dass anstatt alles im Südosten zu konzentrieren, in London, man sollte alles ein bisschen verteilen. So die staatliche Abteilungen und Verwaltungen und so weiter wurden während dieser Zeit verteilt. So die Straßenverkehrsamt ist nach Wales gegangen. Die Äquivalent zu Postfinanz ist nach Schottland und dann das Grundbuchamt Äquivalent ist nach Durham, wo ich auch gewachsen bin, wurde verschoben und das blaue Pfeil da war eben dieser Forschungsinstitut für die Bergwerkindustrie, ist von London, eigentlich von einem sehr schönen Vorort in der Nähe von London, jetzt hat man gezügelt in einem Bergwerkindustriegebiet. In Burton-on-Trent, in der Nähe von Derby.
Dort, wo die Kohle ist.
Macht alles Sinn, aber was passiert ist, Sie können sich vorstellen, jemand ist, arbeitet hier, hat die Kinder in der Schule, ein schöner Vorort von London, und jemand sagt, er muss morgen zügeln nach, in der Mitte von nirgends hier, und die meisten sind nicht mitgegangen. So, ich habe meine Arbeit angefangen und es waren sehr viele Projekte am Laufen und die Leute sind nicht mitgekommen. Und ein Projekt wollte man diesen Vergleich machen mittels einem Computer Und der Computerprogrammierer oder derjenige, der das Projekt organisiert hat und alles bestellt, ist geblieben in Südosten. So, für mich eine Gelegenheit. Dieses Institut hat MRDE geheißen, Mining Research and Development Establishment, eben Hauptziel automatisieren, haben ein paar andere Sachen auch gemacht. Und die echte Arbeiter in dieser Industrie war auch bekannt als the Mining Recreation and Drinking Establishment. Das hat zum Teil gestimmt. Mit Berechtigung. So, die Idee hinter diesem Projekt eben war schon alles im Laufen, die Bestellungen und so weiter, als wir angefangen haben in Burton-on-Trent. Die Idee war, ein Referenzgerät zu haben, dann verschiedene Technologien, um die Kohle zu messen, alles in einem Computer zu schicken und online in Echtzeit und dann ein Resultat. Und damals, wenn ein Resultat von einem Computer gekommen ist, hat man es geglaubt. So, das war sehr einfache Ziele. Man hat diese PDP-1103 bestellt und einige Wagen, verschiedene Dinge bestellt bei externen Firmen, bei anderen Forschungsinstituten. Ja. Um diese Vergleiche zu machen, haben wir eine Installation in einem Bergwerk gemacht, um das unter echte Bedingungen wirklich die Vergleiche zu machen. Und das ist ein echtes Bild von diesem Bergwerk da. Eigentlich waren drei Bergwerke mit diesen alten Türmen da verknüpft, Untergrund verknüpft. Und dann hat man eine sogenannte Driftmine, heißt es auf Englisch. Ich habe nachgeschaut, das heißt Stollenbergwerk auf Deutsch. Scheinbar. So, es ist ein Tunnel. Und dann die drei alten Bergwerke waren hier verknüpft, Untergrund. Und das ist natürlich viel effizienter, um die Kohle herauszubringen aus diesen alten Dingen da mit Lifts, wenn gerne Lift. So, das war ich habe auch nachgeschaut, ich habe im Kopf gehabt, dass es 1 Kilometer weg war. Ich habe nachgeschaut und dort ist gestanden 680 Meter. Aber eine Nacht bin ich von hier bis hier gelaufen. Das ist eine 25% Steigung im Dunkeln und ich denke, es ist 1 Kilometer, nicht 680 Meter. Und hier drin hat es ein Förderband und auch so eine Seilbahn fast für die Leute und etwa 100 Tonnen pro Stunde Kapazität. Dieses Bild wäre oben hier. Das Bild ist nicht echt, das ist irgendwo in Deutschland, aber es hat wirklich so ausgesehen. So, ich habe kein Bild gefunden. In der Zwischenzeit wurde das alles abgerissen und ist jetzt eine Entwicklung wie hier oder Technopark geworden. Dann haben wir ein Rechenzentrum gehabt für unseren neuen Computer. Das Bild stimmt auch nicht ganz, kompär zu einem Katalog, aber es hat wirklich so ausgesehen. Das ist ziemlich genau dieses Modell. In diesem Forschungsinstitut haben wir eine sehr super Werkstatt gehabt, sehr gute Leute. Und die haben diese Gartenhütte mit Isolierung ausgestattet, die haben die Tür etwas verbessert, die haben einen Ventilator eingebaut, dass es immer ein bisschen Überdruck gegeben hat, wegen der Kohlenstaub. Und also ein Werktisch eingebaut und es war ja, ziemlich angenehm, eine Heizung und so weiter. Und diese Hütte ist in der Nähe von diesem, ja, hier gestanden, etwa 10 Meter weg. Hier wären natürlich ungeeignet. Und dann haben wir in diese Hütte einmal Diebe wir haben einen Einbruch gehabt, eingebrochen und wir sind gekommen, unser Computer war darin und alles und wir haben ja Angst gehabt, dass alles weg wäre, unsere Daten und Computer und alles, aber eigentlich das Einzige, was man gemacht hat, man hat sämtliche Stromstecker abgeschnitten, alles andere war dort, Computer, viele Messinstrumente, Alert-Kolben, alles war da. Ohne Stecker. Und die ja, die stecken, ich weiß nicht wieso, aber die sind, die waren damals irgendwie eine Rarität. So, kosten natürlich nicht viel.
Oder das, was die loswerden kann.
Ja.
Und das haben sie auch passiert.
Ja, ja.
Lagereinbruch, Lager voller historischer Rechner.
Ja.
Sie haben den genau den Schwung abgekauft.
Ja, ja. So, ein bisschen mehr jetzt wirklich zu den Computer. War zu dieser Zeit sehr modern. War die erste P2P11, denke ich, ohne Core-Memory, so es hat wirklich Semiconductor-Memory gehabt. 8K mal 16 Bits, so in moderner Sprache wäre das 16K, denke ich. Und dann die zwei Floppies hier. Und das war schon ein bisschen ein Prestige-Objekt für mein also nicht mein Chef, aber für den Abteilungsleiter. So, wir haben mal ein Upgrade auf 12K bekommen, sehr schön. Real-Time-Clock und eine Floating-Point-Einheit haben wir später bekommen. Eigentlich habe ich diese Dinge nicht gebraucht und waren eigentlich überflüssig, aber eben, das war ein Prestige-Objekt. Er konnte sagen, wir haben ein Upgrade gemacht und so weiter. Und sehr schön an diesem Rechner ist das so hoch gestanden, das sieht man nicht im Bild, in etwa so breit. War es wirklich ein Rechner, so in 1976, dass man wirklich im Büro stellen konnte. So kein Rechnerraum oder so etwas. Dann ganz normale Stromstecker dran gehabt, ja, bis es getaugt worden ist. Hat einen ganz normalen Stromstecker dran gehabt. In England ist es ungewöhnlich, dass man drei Phasen hat. So, das war sehr gut, man könnte das einstecken. Ich habe damals ein Kombi gehabt, man konnte den Rechner hinten im Kombi einschieben, konnte hin und her fahren sogar damit. Und ja, sehr schön eigentlich, eine sehr schöne Maschine. Und was ich habe später auch bei Digital gearbeitet. Und was ich schade finde, ist, dass Digital hat damals einen riesen Vorsprung gehabt, finde ich. Man hat kein PC, sicher kein PC, aber es ist nur ja, viermal größer, sechsmal größer. Und etwas, das man wirklich nicht gerade im Wohnzimmer haben würde, aber in einem Büro. Und Digital hat irgendwie diesen Vorsprung verloren über die Jahre. Die haben, ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber die haben geschlafen, ja.
Der kannte nicht der Wechsel danach die nächste Einheit.
Ja.
Aber für die war so komplex geraten,
ja,
dass sie nicht mehr weiterentwickelt war.
Ja.
Und der inneren Architekturis, die sich nicht mehr beschleunigen, weil der Befehlsatz viel zu komplex war, um effizient zu implementieren. Der Versuch, das zu tun, hat in der letzten Wex dazu geführt, dass sie fast pleite waren.
Ja.
Und dann
ja,
aufgehört haben, gesagt, mit Wex geht es nicht mehr weiter. Und da war dann Schluss, endlich irgendwann Schluss.
Ja.
Die sind dann zugrunde gegangen, der Komplexität von den letzten.
Ja, ja, ich denke, das stimmt. Und auch intern in DEC war eine super technische Firma. Ich habe sehr gerne dort gearbeitet. Aber irgendwie konnte sie nicht verkaufen. Ich meine, die Dinge waren so gut, die haben sich selber verkauft. Das war das Problem. Und ja, heute geht das nicht mehr. Man muss wirklich verkaufen können. Ich weiß nicht mehr, leider. Ich habe geschaut und ich, ja. Für uns war es schon ein Problem, eben mit dieser Züglerei von Südengland nach Mittelengland. Eigentlich hätte man das abbestellen sollen, das ganze Projekt gestoppt. Aber damals hat England eine Währungskrise gehabt und wir haben genügend Geld gehabt für diese Projekte. Nie ein Problem, etwas zu bekommen, außer man musste das importieren und dann etwas aus Amerika zu bekommen, war sehr, sehr schwierig. Das ist doch relativ teuer, aber ich weiß nicht, wie viel. Vielleicht finden wir eine Preisliste irgendwo. Was ich in meinen Forschungen auf dem Internet, ist natürlich vor Internetseiten. Und dann, ja, dann findet man nichts fast. Das ist eine Karte, die Hauptkarte. Ich weiß nicht, was die verschiedenen Chips sind.
Das ist die Vollausstattung. Die vier großen Chips oben sind Integer, Floating Point, Commercial Instruction Set und MMU.
Ah ja?
Tatsächlich der volle Vierersatz auf dem Board.
Ah ja, sehr gut. Und die Programmierung selber hat stattgefunden mit einem LR36 Deckwriter. Ich habe alles an dieser Maschine gemacht. Ist natürlich ja, nach dem heutigen Verhältnis sehr mühsam. Man hat alles editiert auf die Schreibmaschine mehr oder weniger. So, man konnte eine Zeile darstellen mit einem Befehl und dann hat man einen fiktiven Cursor im Kopf gehabt. Man könnte beliebig viele Befehle eingeben, bis man vergessen hat, wo der Cursor jetzt steht, und dann hat es noch einen Befehl gegeben, um die Zeile nochmals darzustellen. So, so, ja. Nicht gerade angenehm zum Programmieren. Das Betriebssystem war RT11, sehr einfach, hat für Realtime sehr gut, hat Foreground und Background gehabt, kein Multitasking, gar nichts, so zwei Ebene von Multitasking. Wir haben nur Foreground benutzt. Ich habe immer gedacht damals, ja, wieso würde man je ein Background brauchen? Fortran haben wir eingesetzt, weil ich in während des Studiums habe ich ein bisschen Fortran gelernt, nicht viel. Auch Assembler mit der Realtime-Hardware sprechen zu können. Wobei Fortran wäre auch gegangen, glaube ich. Aber ich habe ein bisschen mit Assembler gespielt. 6,3 Filenames mit RT11. Aber ja, eigentlich so viel anders von MS-DOS oder so etwas nicht. So, in gewisse Richtungen viel besser als MS-DOS. Die Programmierung in Assembler, das können wir wahrscheinlich nicht lesen. Das ist eine Karte, eine Zusammenfassung von dem ganzen Instruktionssatz, was hier ist. Also hat man nicht viel lernen müssen, wenige Instruktionen. Diese Karte ist von einer Drittfirma gekommen, nicht von Digital. Das ist eine Firma in England, die Speicher verkauft hat und Floppies und so weiter. Und die haben ja so Werbung gemacht. Aber es war ein nützliches Werkzeug, hat man immer in der Hand gehabt. Eben, wir wollten das in Echtzeit einsetzen, dass man diese Signale von den verschiedenen Geräten vergleichen konnte. Und dann haben wir noch eine Karte gehabt, diese sogenannte DRV-11 mit parallele Ein- und Ausgabe. Man konnte bis 8 Meter Kabellänge haben, was uns gerade gereicht hat, um zum AD-Umwandler zu kommen. Programmierung auf dem PDP-11 war sehr einfach. Mit dieser parallelen Ein- und Ausgabe, es hat einfach mehrere Register gegeben. Man konnte Ausgabe und Eingabe lesen und dann ist ein Control-Register gehabt bei festen Adressen. Also nicht schwierig. Eben, man hätte das auch im Fortran machen können. Man, für mich ist immer noch ein Wunder, dass mit 8K Arbeitsspeicher, dass man Fortran-Compiler läuft. Das ist ja unglaublich heute. Wir haben einen richtigen AD-Umwandler bestellt, das aber war vom American, das wurde verschoben wegen der Währung. Und ich habe selber einen AD-Umwandler gebaut. Und ich denke, mein selbst gebastelter AD-Umwandler, wir konnten wenigstens zeigen, dass wir etwas Richtiges kaufen müssen. So, ich habe einen AD-Umwandler gebaut, wo man einfach aufzählt, bis dann einen DA-Umwandler gehabt, bis die zwei Signale gleich waren, dann hört man auf zu zählen. So, die Realität. Wie bei jedem Projekt gibt es eine Realität. So, was passiert ist, Hauptproblem war, wir haben die Geräte nicht gleichzeitig gehabt. Das hat rein von der Administration. Wir haben die Dinge von Drittfirmen gehabt und auch Dinge selber entwickelt. So, wir konnten nicht alles parallel machen. Dann hat diese Kohlenberg-Werk hat uns gesprochen, dass diese sehr genaue Referenzgeräte haben. Und die Realität war, dass, ja, die haben damals gesagt, 1% Genauigkeit. Die Realität war, das Ding, ja, war sehr ungenau. Hat fast nicht funktioniert. So, wir sind umgestiegen, wir haben gesagt, wir machen Versuche mit Lastwagen und eine Wagenbrücke. Am Abend haben wir einfach Kohle in Lastwagen geladen und dann die richtige Gewicht gemessen. Jedes Mal hat es etwa 10 Stunden gedauert. Wir haben so kleinere Mengen, größere Mengen und so weiter. Wir haben mehrere Läufe gemacht. Die Mitarbeiter dort waren sehr zufrieden. Die haben sehr viel Überzeit gemacht und haben immer gefragt, wenn wir den nächsten Test machen. Aber eben, es war eigentlich nicht mehr Echtzeit, weil wir haben diese Läufe gemacht, diese Testläufe. Dann haben wir die Daten erfasst und dann haben wir zu Hause quasi haben wir dann die richtige Auswertung gemacht. So, wir haben am Schluss haben wir das ein bisschen geändert, dass wir nur die Rohrdaten aufgenommen haben. Und dann habe ich auch andere Programme geschrieben, um die Auswertung zu machen. So, nicht gerade Computer-Hardware, aber die Technologien, die wir verglichen haben, war, wir haben ein Messgerät mit radioaktiver Strahlung, das hat so eine radioaktive Quelle gehabt oben, dann unter dem Förderband hat es ein Scintillationsröhre, ich weiß nicht, wie es heißt auf Deutsch, aber ein Empfänger, und dann konnte man die Menge Durchstrahlung messen. Es war nicht sehr populär, es ist natürlich alles mit Radioaktivität, es ist immer ein bisschen problematisch. Eigentlich war die Beförderung von Menschen auf dieser Förderband war verboten, aber trotzdem haben Leute was gemacht. Und es war natürlich nicht gut, auch wenn jemand etwas Dummes macht, sollte er nicht durchgestrahlt werden. So, das war etwas problematisch und auch nicht sehr genau. Dann haben wir zwei Ultraschallgeräte gehabt, die haben so oben einen Sender gehabt und dann quasi wie Radar, die haben einen Pieps geschickt und dann hat man die Zeit gemessen. Das hat auch nicht gut funktioniert, weil man hat wirklich nur diese Höhe gehabt. Und dann muss man versuchen zu schätzen oder berechnen, wie viel Kohle gibt es auf dem Förderband. Hat nicht sehr gut funktioniert. Dann haben wir zwei Licht- und Videokamera-Lösungen gehabt. So, wir haben, ich habe vielleicht ein Bild davon. Man hat eine Lichtquelle, ganz normale Lampe eigentlich, und eine Videokamera. Und dann sieht man ein Profil auf dem Förderband und man kann versuchen, mit diesem Videokamera das auszuwerten. Und das hat relativ gut funktioniert. Wir haben zwei Lösungen gehabt. Wir haben von einem anderen Forschungsinstitut ein CCD-Videokamera eingesetzt. Das war wahrscheinlich der erste CCD-Chip, denke ich, oder unter den ersten. Leider war das sehr empfindlich, so, ja. Es war eben ein Prototyp und hatte etwa 30 Potentiometer drauf auf diese Karte. Man musste drehen, bis es gelaufen ist. So, wir haben auch dann selber intern haben wir ein ähnliches System entwickelt. Dann haben wir einfach Standardkomponenten genommen, weil es hat natürlich in einem Bergwerk hat es Lichtquellen, es hat Halogenstrahlen und so weiter. Haben wir genommen und dann haben wir auch ganz normale Videokameras genommen, die man in einem Bergwerk einsetzt mit Gusseisengehäuse und Glas und so weiter. So, was wir gemacht haben, wir haben diese Videokamera gedreht um 90 Grad, dass die Zeilen, die normalerweise horizontal sind, dass die vertikal waren. Und dann ein Videosignal hat so ausgesehen. So, es gibt ein Synchronisierungspuls. Das ist ein ganz altes Signal, das ist ein 405 Fernsehsignal. 405 Zeilen Videosignal. So, es gibt ein Sync-Pulse und dann ein Analog-Signal. Und man hat von oben geschaut, so ist es dunkel und dann plötzlich kommt die Kohle und dann ist es etwas heller. Es ist natürlich schwarz, das Signal ist nicht sehr sauber. Dann kommt weiß. Und was ich gemacht habe, ich habe so eine Schwelle gesetzt hier und einfach mit einem Zähler aufgezählt in diesem hellen Teil, dass diese Zähler am Schluss von einem ganzen Bild war mehr oder weniger gleich die Kohlenmenge auf dem Förderband. Leider war das Ding zu weit weg, ich habe dann ein Digital-Signal gehabt, ich habe diese Zählerwert, es war leider zu weit weg von unserer Hütte So ich musste das umwandeln dann in analog und zurück. So. Aber diese Technologie hat man dann nachher, ich bin weggegangen von diesem Projekt, aber die haben das schon versorgt. Und es war ziemlich erfolgreich. Ich denke, weil wir Standardkomponenten genommen haben. Das ist sehr schwierig in einem Bergwerk, wegen der Methan und andere Gase. Man darf nicht einfach alles einsetzen, es muss bewilligt sein. Und dann, was wir auch noch gehabt haben, war von bestehenden Herstellern, das sind einfach mechanische Wagen. Und die waren nicht gut, ich muss sagen, die haben fast praktisch nicht funktioniert. Meistens, weil wenn die nicht genau richtig gebaut sind, wegen der Spannung in der Förderband, dann man kann sich vorstellen, dass wenn der Wagen ein bisschen zu hoch ist, dann drückt die Spannung in der Förderband drückt auf den Wagen und dann stimmt das nicht mehr. Kommerzielle Hersteller, die wollen verkaufen beim staatlichen Betrieb, weil man verdient sehr viel Geld, wenn man einmal darin ist. So, die waren alle sehr hilfsbereit. Andere Forschungsinstitute. Die Technologie liegt meistens zu weit voraus und eben ein paar Sachen selber gemacht. So, ich habe damals eben Fortran Assembler programmiert. Das war der Anfang von meiner Karriere als Software-Ingenieur. Programmiere immer noch heute. Immer noch Hardware nah. Und ich habe gedacht, es wäre interessant zu diskutieren. Es gibt jüngere und ältere Leute hier, was die Unterschiede sind. Und ich habe überlegt, die Unterschiede sind eigentlich nicht so groß. Es ist eigentlich enttäuschend, dass man so wenig Fortschritt gemacht hat. Wenn ich zurückschaue, ich denke, dass die Probleme waren einfacher und sicher haben wir großzügige Termine gehabt. Oder ich weiß nicht, ob es nur Nostalgie ist. Ich meine, die Sommer waren auch wärmer und ja, ich weiß nicht, war alles schöner. Aber ich denke, dass vor allem der Termindruck ist enorm größer heute. Die Erwartungen, wie schnell man Software entwickeln muss, ist enorm.
Der große Unterschied in der Programmierung gibt es insofern, als man damals das gesamte Projekt im Griff hatte, bis hin zur Hardware-Ebene, bis hin zum Support. Das hat man heute, wenn man mit Wer hingegen heute in der Anwendungsprogrammierung ist, der hat so ein Programm unter einem so riesen Klops.
Ja, und weiß nicht, was er macht.
Andere Leute, bloß mit den eigenen. Das ist ein großer Unterschied.
Das ist sicher ein großer Unterschied. War natürlich für mich sehr interessant. Ich habe selber Hardware gebaut. Mhm. Und am Abend bin ich zu dieser Kolumberg weggegangen und während am Tag programmiert. Das ist interessant.
Ein kleiner Microcontroller, wenn man sowas passt. Ja. Das entspricht ziemlich genau der Programmierung.
Damals war das Manual so viel für die Hardware. Und heute haben wir so viel Manual für die Software, die Hälfte steht nicht drin.
Ich muss sagen, bei diesem Pay-to-Pay-Elf ist es gekommen, ich habe, wie gesagt, keine Ausbildung gehabt in der Software. Und die Kiste von Dokumentation war praktisch gleich groß wie die Maschine. Es war schon ziemlich gut, viel Dokumentation. Sehr gute Dokumentation, muss ich sagen. Ausführlich beschrieben.
Und so
ich meine, ich konnte wirklich von dieser Dokumentation von digital. Konnte ich programmieren lernen und die Dinge anschließen und so weiter. Und es war wirklich genug Information, ausführlich dokumentiert. Heute gibt es das auch nicht mehr. So der Hauptunterschied, ich denke, ist, dass es kein Internet gibt. Wenn ich heute während der Programmierung, ich weiß nicht, pro Stunde 10-mal etwas nachschaue im Internet oder so, was hat jemand anders das gemacht? Oder wie heißt das wieder, dieser Befehl? Oder so etwas, dass man sofort in Google das eintippen kann. Damals hat man in den Handbüchern nachgeschaut, Zeitschriften, was ist neu, Kollegen fragen. Wir haben eine Bibliothek gehabt in unserem Forschungsinstitut, heute brauchen wir keine Bibliothek. Ja, ich denke, das ist der Hauptunterschied. Und das hat dazu geführt, dass man irgendwie allein war. Also ich war sowieso alleine als Programmierer dort, aber man hat etwas alleine gemacht und man konnte es nicht vergleichen. Hat jemand das schon gemacht? Ich habe für die Auswertung von diesem Ultraschall-Ding habe ich gegen einen Fourier-Transform programmieren müssen. Ich habe das in einem Mathematikbuch nachgeschaut und selber etwas gemacht. Und heute würde man das im Internet sofort finden. Das heißt, dass mehrere Leute das Gleiche machen. Sicher, wenn man allein arbeitet, dann macht man etwas, das jemand anders schon gemacht hat. Andererseits ist natürlich, macht die eigentliche Arbeit ist viel interessanter. Man hat viel mehr Möglichkeiten, kreativ zu sein. Aber wo ich enttäuscht bin, ist die ganze Fortschritte im Bereich von Werkzeugen, Methodik. Ich denke, das ist 40 Jahre her und so viel Fortschritt ist es nicht gegeben. Ich meine, sicher hat man einen besseren Editor heute als ein LR36 in diesem Edit-Programm. Aber viel mehr ist nicht besser geworden.
Besser Editor auch nur da, weil wir heute den Bildschirm anstatt vom Drucker.
Ja, ja.
Das war der einzige entscheidende Schritt.
Das war ein großer Schritt. So, meine nächste Stelle, wo ich als Programmierer angestellt worden bin, haben wir dann ein VT100, auch PDP-11, aber ein VT100 gehabt. Das war schon ein Riesensprung, aber das war nur 79. So, man ist auch sehr weit her. Und dann von 79 hat man nicht viel. Und was ich auch denke hier ist, dass unnötige Komplexität. So bei einer Stelle habe ich diese Microsoft MSDN Abonnement gehabt, wo man alles kriegt, die ganze Software, alle die Bibliotheken und so weiter und die Beschreibungen. Und jedes Jahr ist etwas Neues gekommen, um auf eine Datenbank zugreifen zu können. Die neueste Methode. Und ich denke, die haben bei Microsoft und wahrscheinlich bei anderen Firmen auch einfach zu viele Leute, weil die haben Software-Leute angestellt und die müssen etwas Neues entwickeln. Und ich denke, das gleiche im Java-Bereich. Es hat so Trends und es kommen neue Dinge, der JPEG, alles, das mit J anfängt. Und eigentlich sind die Dinge zum Teil überflüssig, denke ich. Aber ich weiß nicht, ob es andere Ideen hat, ob wir andere Ideen haben. So, zum Schluss. So Frau Thatcher hat Krieg gegen den Kohlenbergwerk arbeitet, erklärt und hier ist sie bei einem Besuch zu einem Kohlenbergwerk. PM steht dort für Prime Minister. Und dann ist es Geschichte. So schrittweise hat man sämtliche Kohlenbergwerke zugemacht. Nicht, weil es keine Kohle mehr gegeben hat, aber das war, eine sehr polarisierte Situation in der Politik. Und es war wirklich wie ein Krieg. Und alle diese Kohlenbergwerke und jede Zeile entspricht auch einer Stadt. Jede Stadt hier ist fast kaputt gegangen, fast gestorben. Wir sind noch da und hatten jetzt 20 Jahre später oder 30 Jahre später haben sich erholt. Aber das war eine sehr schwierige Zeit. Okay, Fragen?
Wie lange war denn so ungefähr der Zyklus in der Programmentwicklung? Also Programm ändern durch den ganzen Assembler oder was das jetzt war, hier Assembler ist, schneller als Fortran, ist das Ganze dann ausprobiert wieder?
Nicht lange, so ich denke 10 Minuten oder so, das war nicht schlecht. So, ich meine, es war eben alles auf diesem. Der Compiler hat man hier geladen in einem Floppy und Source Code, Quellen Code hier. Und dann hat man den Compiler gestartet und dann hat es natürlich wie verrückt gelesen und geschrieben. Ich weiß nicht, wie viele Gänge, so Passes es gegeben hat in diesem Fortran Compiler. Ich denke, etwa 7 oder 6. Und hat einfach gelesen und den nächsten Schritt gemacht und am Schluss etwas. Ja, ich glaube, gibt es auch eine Geschichte in dieser Hütte. Es war natürlich morgens sehr kalt in dieser Hütte. So, man konnte die Maschine nicht starten vom linken Floppy Drive, so 5 Grad oder so. Aber vom rechten schon. Man konnte die Bootdiskette rechts einschieben. Dann später, wir haben so eine kleine Elektroheizung gehabt. Später, als es bei 25 Grad war oder 20 Grad, dann konnte man hier nicht mehr booten. Man musste links die Diskette einschieben. So. Wir haben die Dinge haben schon etwas Wartung gebraucht, muss ich sagen. Wir haben einen Ingenieur vom Digital gehabt. Er ist gekommen in unsere Hütte und hat gesagt, eigentlich hätten wir zuerst einen Kaminfeger bringen sollen, weil trotz dieser Ventilator, der Kohlenstaub war einfach überall. So, nichts zu vermeiden. Sonst noch Fragen? Ich habe 2 Jahre lang daran gearbeitet. So, meine Kapitulation ein bisschen zusammenfasst. Aber ich habe eben ziemlich viel Elektronik auch entwickelt. Aber ich war der einzige Programmierer in diesem Projekt. Die haben schon andere Projekte gehabt mit so richtiger Software gehabt. Aber in 2 Jahren war es eigentlich
ein Business.
Ja. Sonst? Okay, so. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.